Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist der Moment, den SPD und Grüne als Tabubruch bezeichnen. CDU-Chef Merz kann im Bundestag seinen Antrag für einen harten Migrationskurs durchsetzen, aber nur mit den Stimmen der AfD. Merz äußerte danach zwar sein Bedauern, doch die Empörung bleibt. Zuvor hatte es im Bundestag einen heftigen Schlagabtausch gegeben, vor allem zwischen Kanzler Scholz und Merz. Die beiden machten sich gegenseitig schwere Vorwürfe.
Im Bundestag beginnt es am Nachmittag leise mit einer Schweigeminute für die Opfer in Aschaffenburg und Magdeburg. Die Attentate, die Toten, Anlass für die heutige Sitzung. Die Bundestagspräsidentin mahnt:
Diese Debatte muss ehrlich, schonungslos und respektvoll sein.
Wie reagieren auf die Attentate mit einer schärferen Migrationspolitik? Er steht im Fokus, Unionschef Merz. Er hat zwei Anträge dazu gestellt und nimmt für eine Mehrheit auch Stimmen der AfD in Kauf. Kanzler Scholz kritisiert Merz dafür scharf.
Wenn Sie sagen, wir wenden europäisches Recht an unseren Grenzen einfach nicht mehr an. Das ist die Antwort der Populisten. Die katholische und die evangelische Kirche haben gestern in einem Brandbrief eindringlich vor ihren Vorschlägen gewarnt, Herr Merz.
Merz will dauerhafte Grenzkontrollen und sofortige Abweisungen. Er verteidigt, dass er dafür die Stimmen der AfD bräuchte.
Eine richtige Entscheidung wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Sie bleibt richtig. Sie bleibt richtig.
Unterstützung dafür in den eigenen Reihen, aber auch von der FDP.
Das Problem ist nicht, dass die AfD diesem Antrag zustimmt. Das Problem ist, dass Sozialdemokraten und Grüne es nicht tun. Immerhin haben die Bürgerinnen und Bürger damit Klarheit, wer wo steht. Mit ihnen gibt es keinen Richtungswechsel in der Migrationspolitik.
Im Vergleich zu anderen Debatten versucht die AfD es heute mit leisen Tönen.
Die sogenannte Brandmauer ist nichts anderes als eine antidemokratische Kartellabsprache, um den Wählerwillen auszuhebeln, um Millionen von Wählern auszuschließen.
Dann wird abgestimmt und auch noch heftig diskutiert. Am Ende das Ergebnis.
Mit Ja haben gestimmt 348, mit Nein haben gestimmt 345, es gab 10 Enthaltungen. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.
Die Union bekommt eine knappe Mehrheit. Rechtlich bindend sind die Beschlüsse nicht. Jubel dennoch bei der AfD. Die Grünen reagieren darauf.
Wenn man in die Gesichter der AfD sieht, dann weiß man, was heute passiert ist. Und dafür tragen Sie die Verantwortung, meine Damen und Herren.
Eine Sitzung im Bundestag, die vielen im Gedächtnis bleiben wird.
Und Markus Preis hat die Debatte für uns verfolgt. Eine Mehrheit mit Stimmen der AfD für die Asylpläne der Union. Ist das ein Erfolg für Friedrich Merz?
Ich glaube, man tritt Friedrich Merz nicht zu nahe, wenn man sagt, ein strahlender Erfolg, der sieht anders aus. Mit seinen Anträgen wollte er ja Handlungsfähigkeit und Tatkraft beweisen, zeigen, dass er SPD und Grüne zu einer schärferen Linie in der Migration bewegen kann. Doch stattdessen steht er jetzt vor allem als derjenige da, der gemeinsam mit der AfD agiert. Die Bilder bei der Verkündung des Ergebnisses haben das gezeigt. Versteinerte Gesichter bei der Union. Jubel hingegen eben bei der AfD. Deren Abgeordnete lagen sich teilweise in den Armen. Und Friedrich Merz muss sich rechtfertigen, verteidigen, steht auch unter Beschuss von SPD und Grünen sowieso, die ihm einen historischen Tabubruch vorwerfen. Auch parteiintern gibt es hinter vorgehaltener Hand Zweifel, ob die Taktik so geschickt war. Und Merz selbst sagte heute am Ende der Debatte sogar, er bedauert, dass dieses Ergebnis so zustande gekommen ist.
Diese oft zitierte Brandmauer gegen die AfD, ist sie damit jetzt eingerissen?
Nein, das würde ich sagen, da kann man klar Nein sagen. Merz betont auch weiter, dass es keine Zusammenarbeit und schon gar keine Koalition mit der AfD geben wird. Aber SPD und Grüne, wir haben Wahlkampf, sehen daran natürlich nun auch bewusst weiter Zweifel. Robert Habeck fragte heute in seiner Rede, wenn die Union in so einer wichtigen Frage wie bei der Migration Stimmen der AfD sucht, Warum soll sie es dann nicht bei weniger wichtigen Fragen machen? Also die Union hat der Konkurrenz hier zumindest ein starkes Wahlkampfthema geliefert. Und man konnte heute noch etwas sehen, nämlich eine Entfremdung zwischen den Parteien der Mitte, was eine Koalitionsbildung nach der Wahl nicht unbedingt leichter machen dürfte.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Aus Protest gegen die Haltung der Union im Bundestag gab es am Abend eine Demonstration vor der CDU-Parteizentrale. Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Konrad-Adenauer-Haus. Sie fordern unter anderem ein Verbot der AfD und ein Festhalten am Asylrecht. Die Polizei sperrte den Zugang zur Parteizentrale ab. Eine schärfere Migrationspolitik. Die Union bezeichnet das als alternativlos. Doch wie hoch sind die Asylzahlen im Moment überhaupt? Und wie viele Abschiebungen gibt es? Hier eine Übersicht.
Wer aufgrund von Bedrohungen wie Krieg oder Verfolgung nach Deutschland flieht, kann hier Asyl beantragen. Im vergangenen Jahr haben knapp 230.000 Menschen einen Asylantrag gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl um ein Drittel gesunken. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wird, müssen Deutschland innerhalb kurzer Zeit verlassen. Sie sind dann ausreisepflichtig. Zum Jahresende 2024 waren etwa 221.000 Menschen ausreisepflichtig. Sie können aber trotzdem in Deutschland bleiben, wenn sie geduldet werden. Das ist zum Beispiel bei Krankheit möglich. Tatsächlich abgeschoben wurden im vergangenen Jahr 20.084 Personen. In den Jahren nach der Flüchtlingskrise 2015 waren die Zahlen höher. Während der Pandemiejahre sanken die Zahlen zwischenzeitlich. Die meisten Asylanträge werden von Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei gestellt. Einreisen nach Deutschland werden von der Bundespolizei überwacht. Bei Kontrollen wurden nach vorläufigen Daten im vergangenen Jahr etwa 47.000 Personen von Bundespolizisten an den deutschen Außengrenzen zurückgewiesen.
Eine ausführliche Analyse zur Abstimmung im Bundestag und den Folgen für den Wahlkampf können Sie gleich im Anschluss in einer Sondersendung auf Tagesschau 24 sehen. Bevor es im Bundestag heute hoch herging, gab es noch einen Moment großer Einigkeit im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Bundespräsident Steinmeier erinnerte an die Verantwortung Deutschlands. Es gebe kein Ende der Erinnerung und damit auch keinen Schlussstrich. Viel Beifall bekam der ukrainische Holocaust-Überlebende Roman Schwarzmann. Er rief dazu auf, die Barbarei in die Schranken zu weisen. Vor 80 Jahren waren die NS-Konzentrationslager befreit worden. Eine Gedenkstätte gibt es auch in Grafeneck in Baden-Württemberg. Hier übernimmt eine Schülerin die Führungen.
Und die Menschen, die hier ankamen, dachten, sie wären nur für eine gewisse Zeit hier. Sie wussten nicht, dass sie am selben Tag noch sterben würden.
Seit 2 Jahren führt Lotta Brockel Menschen über das Gelände von Schloss Grafeneck, Schauplatz der ersten Euthanasiemorde der Nationalsozialisten. In der Schule hat der 17-Jährigen aus Reutlingen die Erinnerung an das Vernichtungszentrum vor der eigenen Haustür gefehlt.
Und dann hat man nur diese großen Standpunkte wie Auschwitz, was ja sowieso relativ weit weg ist, wo man wenig Bezug dazu hat. Und dann ist es halt was ganz anderes, wie wenn, das hier in der, wenn man Bezüge in der Nähe hat.
Grafeneck war das erste von 6 Vernichtungszentren für Menschen mit Behinderung und Vorbild für die Gaskammern von Auschwitz. Im Jahr 1940 töteten die Nazis fast 11.000 Menschen mit Kohlenmonoxidgas. Das und mehr hat Lotta in einer einjährigen Ausbildung von Geschichtsexperten gelernt.
Für uns ist es eben wichtig, dass junge Leute sich auch nachhaltig an den Orten engagieren und aktiv die Erinnerungsarbeit mitgestalten.
Das beeindruckt auch die Gäste, die der 17-Jährigen bei ihrer Führung interessiert folgen.
Und es ist schon nochmal anders, wenn Lotta vor einem steht, wie wenn es im Geschichtsbuch steht.
Vor allen Dingen ein junges Mädchen. Ne?
Genau, ja, das finde ich ja, einfach so genau. Wichtig.
Und kein Lehrer, sondern eine junge Frau. Ne?
Lotta ist es ein Anliegen, dass junge Menschen die NS-Geschichte vor Ort kennen und weitertragen. Jetzt und in Zukunft.
Die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus der Krise. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung nur ein Mini-Wachstum von 0,3%. Im Herbst hatte sie noch mit 1,1% gerechnet. Für die schlechte Lage machen viele Unternehmen und Wirtschaftsverbände die Politik verantwortlich. Bundesweit gingen sie heute auf die Straße beim sogenannten Wirtschaftswarntag. Die zentralen Forderungen waren Steuersenkungen und ein Bürokratieabbau.
Völlig unnütz, sagt Unternehmer Dirk Jandura. Eine ganze Halle voller Dokumente, die er aufheben müsse und die kein Mensch brauche.
Es handelt sich hier um Rechnungen, um Lieferscheine, um Gelangensbestätigungen. Und die liegen hier, da interessiert sich auch keiner mehr für. Alles haben wir auch digital vorrätig gespeichert. Und nach 10 Jahren wird dann eben ein Jahr weggeworfen. Also jetzt wird 2014 nächste Woche vernichtet und dann kommt das neue Jahr hinzu.
Das kostet Platz, Zeit und Geld, sagt er. Dinge, die er lieber anders in seinem Elektro-Großhandel einsetzen würde. Und dann das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und die EU-Richtlinie in Sachen Nachhaltigkeit. Jandura habe extra 2 neue Mitarbeitende eingestellt, die sich darum kümmern. Viel zu viel Bürokratie, das ist einer der Hauptkritikpunkte von Unternehmen in Deutschland. Dirk Jandura ist auch Präsident des Bundesverbands Großhandel BGA. Gemeinsam mit anderen Verbänden hat er den sogenannten Wirtschaftswarntag organisiert. Die Liste der Forderungen nicht neu. Aber angesichts der schwächelnden Wirtschaft besonders dringlich, sagen die Verbände.
Wir brauchen Kostensenkung und eine verlässliche Wirtschaftspolitik für die Unternehmen durch niedrigere Steuern, durch wettbewerbsfähige Sozialabgaben, weniger Bürokratie und auch niedrigere Energiekosten.
Mehr Freiräume für die Unternehmen, das wünscht sich Dirk Jandura. Sonst blicke die deutsche Wirtschaft in eine düstere Zukunft.
Russische Flaggen und ein Foto von Präsident Putin. Noch sieht es so aus an Syriens Küste. Als enger Verbündeter des Assad-Regimes hat Russland dort 2 Militärstützpunkte. Wenn es nach Moskau geht, soll das auch nach dem Sturz von Assad so bleiben. Darüber wurde jetzt in Damaskus mit den neuen Machthabern verhandelt. Die beiden Stützpunkte in Syrien sind Russlands einzige Zugänge zum Mittelmeer. Der Marinehafen in Tartus und der Luftwaffenstützpunkt Chmeymim südlich von Latakia.
Noch weht die russische Flagge, noch hängt das Konterfei von Putin am Eingang der einzigen russischen Militärbasis in der Region, Chmeymim. Knapp 2 Monate nach dem Machtwechsel in Syrien sind weiter russische Soldaten im Land. Aber sie hätten sich in die Militärbasis zurückgezogen, bedauern Bewohner im Dorf nebenan. Hier werben Ladenbesitzer seit Jahren in kyrillischer Schrift. Sie haben immer gegessen, eingekauft. Die ganze Straße hat für sie gearbeitet. Jetzt nicht mehr. Das war einmal. Russland bangt um Einfluss im neuen Syrien nach dem Sturz seines engen Verbündeten Assad im Dezember. Nun kontrolliert die islamistische HTS-Miliz das Land. Im Krieg hatte Russland sie als Terroristen bezeichnet, Kämpfer und Zivilisten in der HTS-Hochburg Idlib bombardiert. Dennoch versöhnliche Töne zuletzt vom neuen starken Mann in Syrien, HTS-Anführer al-Sharra. Heißt womöglich kein schneller Abzug, auch nicht aus dem Hafen von Tartus. Dieser bietet Russland den strategisch wichtigen Zugang zum Mittelmeer. Noch treibt die russische Marine weiter in syrischen Gewässern. Sie wollen mit der HTS und al-Sharra verhandeln. Sie wollen ihre Stützpunkte behalten. Aber sie suchen auch nach Alternativen, wie in Libyen. Libyen als Plan B. Russland soll bereits Militärausrüstung aus Syrien dorthin gebracht haben. Gleichzeitig hoffen die Russen, ihren Stützpunkt Chmeymim retten zu können. Die wichtigste Basis für Operationen in Nahost und Afrika. Und auch einige Syrer wünschen sich, dass Russland bleibt. Zumindest die, die im Nachbardorf seit Jahren von russischer Kundschaft leben.
Menschen dicht an dicht. Beim weltweit größten Pilgerfest Mahakumbh Mela in Nordindien hat es heute eine Massenpanik gegeben. Dabei kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, 60 wurden laut Polizei verletzt. Die Panik war am Morgen ausgebrochen, als die Gläubigen versuchten, über Absperrungen zu klettern. Im dichten Gedränge stürzten viele Menschen zu Boden. Zu dem mehrwöchigen Fest in der Stadt Prayagraj werden mehr als 400 Millionen Hindus erwartet. Sie nehmen dort rituelle Bäder in den Flüssen Ganges und Yamuna. China begrüßt das Jahr der Schlange. Mit spektakulären Lichtershows und traditionellen Tänzen sind die Menschen, wie hier in Peking, in das Jahr 2025 gestartet. Das Neujahrsfest, auch bekannt als Frühlingsfest, richtet sich nach dem traditionellen Mondkalender. Millionen Menschen haben es heute auch in vielen anderen asiatischen Ländern gefeiert. Und mit diesen Bildern schauen wir aufs Wetter.
Ein Tief über dem Ärmelkanal bringt der Nordwesthälfte noch unbeständiges Wetter, während es im Südosten schon freundlicher wird. Von Belgien und Luxemburg erreichen uns heute Nacht neue Regenwolken und am Tag fällt vom Westen und Nordwesten bis in den Nordosten immer wieder Regen. Ansonsten lockert es auch mal auf und es bleibt meist trocken. Im Südosten zeigt sich die Sonne länger, aber es halten sich dort auch gebietsweise zähe Nebelfelder. Heute Nacht 6 bis 2 Grad, Richtung Südosten wieder Werte um den Gefrierpunkt oder Frost. Morgen in einigen Berglagen weiterhin niedrige einstellige Werte, im Osten und Südwesten um 10 Grad. Auch Freitag noch unbeständig, da es kälter wird, fällt im Bergland wieder Schnee, regional zeigt sich aber auch die Sonne. Am Wochenende wartet uns eine meist trockene und recht kühle Mischung aus teilweise zähen Nebelfeldern und Sonnenschein.
Die Tagesthemen melden sich in der Halbzeitpause des Viertelfinals der Handball-WM um 21.05 Uhr mit einer Kurzausgabe. In einer weiteren Tagesthemensendung nach dem Handballspiel stellt sich dann Friedrich Merz den Fragen von Helge Fuest zu den Folgen der heutigen Abstimmungen im Bundestag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.